Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Körner samt Sofa. Liebe Carina, sehr schön, dass du wieder mal da bist bei uns hier in Gottlieben in der Schweiz. Ein herzliches Willkommen und ich freue mich wirklich sehr, mit dir wieder die ein oder andere Folge einzusprechen.
Ja, hallo Cosima, schön hier zu sein.
Der Titel unserer heutigen Folge trägt den Namen Früchtchen. Mhm. Was meinen wir denn genau damit?
Also ein Früchtchen ist in meiner Kindererziehung war das der Begriff für, wenn etwas nicht mehr ganz im Ruder gelaufen ist. Also dann wurden meine Brüder und ich schon auch mal so als Früchtchen bezeichnet. Mhm. Ja. Also es geht um Kinder.
Entschuldige. Mhm. Mhm. Also wenn aus den lieben Kindern dann plötzlich Früchtchen werden.
Ja, genau. Mhm.
Kinder, da sind wir ja auch ganz schnell bei der Kindererziehung. Ich glaube, das ist schon auch ein Thema, was du sehr viel auch erlebst in deiner täglichen Arbeit, in der Praxis. Mhm. Mhm. Wie funktioniert das denn so mit der Kindererziehung?
Okay. Also, ich glaube, da gibt es ja unheimlich viele Theorien, unheimlich viele Ratgeber, also da wird sehr, sehr viel darüber geschrieben, gesprochen, gepodcastet und am Ende geht es bei Erziehung darum, zu machen. Wir kommen eigentlich aus so einer Idee heraus, dass wir mit Erziehung, also wir ziehen etwas heran, einen Menschen formen. Und ich glaube, da beginnt schon oft die Problematik, weil ein Mensch per se sich ja selbst entfalten will. Also wenn wir auf die Welt kommen, ist unser ganzes Programm danach ausgelegt, nach unseren Fähigkeiten und unseren Fertigkeiten und unseren Talenten und Stärken unseren Weg zu entwickeln. Also einen Menschen formen, sehe ich ein bisschen kritisch, aus meiner Praxiserfahrung oder auch meinem ganz persönlichen Verständnis geht es bei Kindererziehung darum, diesen heranwachsenden Menschen möglichst so zu befähigen, dass er mit einer gewissen Leichtigkeit unsere Gesellschaft navigieren kann oder sich in unserer Gesellschaft gut manövrieren kann. Darum geht es in der Erziehung.
Begleiten ist ja eigentlich ein viel schöneres Wort. Mhm. Das heißt auch als Elternteil Vertrauen haben, dass das schon irgendwie gut wird, oder?
Ja, also Vertrauen ist was ganz Wichtiges. Und das ist unterliegt auch so einer Evolution. Also so ganz zu Beginn im neugeborenen Alter, im Kleinkindalter ist erstmal steht das Beschützen dieses kleinen Wesens oder dieses Lebewesens absolut im Vordergrund. Ja, also das darf sich mein Handeln danach ausrichten, wie ich am besten sicherstelle, dass dieses Kind groß wird. Ja. Und das Vertrauen, dass sich dann dieser Mensch, dieses Kind dann auch gut entwickelt, das darf mit den Jahren mitwachsen. Und sollte auch, also unseren Kindern Vertrauen schenken, ist schon eine der auch ganz wichtigen Aufgaben, die wir als Eltern haben.
Und das hat ja ganz viel mit Glück zu tun. Mhm. Ich meine, dieses Lebewesen kommt auf die Welt. Das ist ja schon mal ein Wunder schlechthin. Mhm. Und dann dieses kleine Etwas zu begleiten, zu sehen, wie es wächst, zu sehen, wie es Vertrauen in die Welt, in die Umwelt bekommt und zu sehen, wie es mit meiner Hilfe groß wird, das ist ja schon was, ja, das ist ja Glück pur. Mhm.
An den guten Tagen auf alle Fälle. Ich meine, da ist so ein Kinderlachen, ja, das ist so eine Begrüßung, die man bekommt, oder einen warmen, verklebten Händedruck, der dann so auf der Wange landet. Das ist so, ja, also da hast du absolut recht, da steckt unheimlich viel Glück drin.
Was macht man an den nicht so guten Tagen?
Tief durchatmen. Ja, also diese nicht so guten Tage, die wir ja alle, denke ich, oder die meisten von uns mit unseren eigenen Kindern erleben, aber die wir vielleicht auch noch in Erinnerung haben aus unserer eigenen Kindheit. Da gibt's auch ganz, ganz viele Facetten, die man da betrachten kann. Und ich würde vielleicht mal so die eine oder andere herausgreifen. Also ein schlechter Tag ist, wenn ich als Elternteil, als Mama oder Papa an meinen Grenzen war und dann tut mein Kind noch etwas, das mich über diese Grenze hinaus katapultiert. Und immer dann, wenn ich das Gefühl habe, so in dem Moment habe ich jetzt die Kontrolle verloren. Und wir haben dann so eine Tendenz, ja, dass das dann, oder wir können mit einer gewissen Schnelligkeit dieser Eskalation unseren Kindern zuschieben. Ne? Und ich glaube, da an der Stelle dürften wir alle schon mal kurz innehalten. Ne? Unsere Kinder, kein Kind bringt die Eskalation mit Absicht herbei. Die Nervensysteme unserer Kinder gleichen sich unserem Nervensystem an. Also wenn ich gestresst, überfordert, überwältigt, ungeduldig, gereizt bin, kommen diese Zustände bei unseren Kindern auch an. Und irgendjemand wirft dann eine Stange Dynamit ins Pulverfass und dann fliegt das Ganze einem um die Ohren. Mhm.
Diese Bedürfnisse der Kinder, das heißt in dem Moment, in dem so eine Situation eskaliert, das ist ja auch ein Signal des Kindes. Das Kind will ja, das will vielleicht Aufmerksamkeit.
Ja, also das ist auch so eine ganz wichtige Lernerfahrung, die wir in unserem Elternsein erleben dürfen, sodass wenn wir der Meinung sind, dass unsere Kinder sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, weil sie Aufmerksamkeit möchten, da würde ich ganz gern mal so eine Alternative anbieten. Und zwar, Kinder wollen nicht Aufmerksamkeit, sie wollen in Verbindung kommen. Also unsere Kinder wollen Verbindung aufnehmen mit uns. Also schon allein, wenn wir dieses Wort Aufmerksamkeit durch Verbindung austauschen, haben wir schon eine andere Möglichkeit, auf dieses Verhalten zu gucken. Und dann ist so diese ganzen Bindungsforschungsarbeiten, die, also das ging schon in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts los, dass da sehr viel geforscht wurde. Und da hat sich so eine Theorie entwickelt, die über alle Bindungen und alle Verbindungen und alle Beziehungen, die wir Menschen eingehen, über unser ganzes Leben hinweg gültig sind. Also wenn du und ich irgendwo sind und ich mach dich auf mich aufmerksam. Also ich würde das wahrscheinlich so freundlich machen wie, hey Cosima. Ja, also ich würde nicht erst einen Teddy nach dir werfen oder so. Aber ich würde um deine Aufmerksamkeit bitten. Und dann, wenn es dir gut geht, du präsent bist, dann wäre deine typische Reaktion eher positiv sortiert. Also du würdest mir deine Aufmerksamkeit zuwenden. Ja? Du würdest vielleicht sagen, ja, was ist denn? Ja? Oder in deiner ganz unvergleichlich freundlichen Art eben. Und dann haben wir, einen Austausch und eine Verbindung miteinander, in der unsere beider Nervensysteme in die Beruhigung kommen. Ich kann dir das mitteilen, was mir wichtig ist. Und du hast auch wahrscheinlich die Möglichkeit, das zu verstehen und diese Bindung mit aufrechtzuerhalten. Eine zweite Möglichkeit ist, dass du mich ignorierst, weil du liest gerade was oder bist beschäftigt oder schneidest gerade was oder machst diese ganzen tollen Dinge, die du halt so tust und schenkst mir in dem Moment keine Beachtung. Ja? Das würde man als neutrale Reaktion bezeichnen in dem Fachjargon. Ja? Und dann gibt es noch eine dritte Möglichkeit, wenn ich zu dir sage, hey Cosima, und diese Verbindung eingehen will, dass du sagst, oh, was ist denn schon wieder? Kannst du mich nicht mal 5 Minuten in Ruhe lassen? Oh, das würde man eine negative Reaktion bezeichnen. Und die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern umgehen, in dem Moment, wo sie diese Verbindung herstellen wollen, innerhalb kürzester Zeit lernen unsere Kinder da ganz dramatische Dinge. Also wenn ich positiv auf diesen Verbindungsaufbau reagiere, dann lernt mein Kind, Bindungen sind möglich, es braucht keine Eskalation, es braucht kein Schreien oder sonst irgendwelche Ausnahmezustände. Verbindung ist möglich, weil positiv besetzt. Wenn ich eher neutral oder also ignorierend reagiere, dann werden unsere Kinder erfinderisch. Also dann haben sie oftmals viel mehr Geduld, als wir das wahrnehmen, ja, weil wir ignorieren sie ja. Vielleicht nicht absichtlich, aber bedingt durch das, was in unserem eigenen Leben so los ist. Und manche Kinder ziehen sich erst zurück, andere Kinder fangen an, im Keller Experimente zu machen, bis dann irgendwo mal Rauch austritt. Wieder andere Kinder werden traurig oder wütend oder alles zusammen. Und die in der dritten Kategorie, also wenn ich negativ darauf reagiere, dass jetzt mein Kind schon wieder in Verbindung mit mir kommen will, dann lernen unsere Kinder, unsere Aggression zu kopieren. Also damit erziehen wir uns aggressive Kinder.
Da wäre es doch ganz leicht, theoretisch, dass man in dem Moment, in dem das Kind Verbindung sucht, einfach diese Verbindung auch herstellt. Und schon ist die Situation ja eine ganz andere.
Mhm. Ja, also uneingeschränkt, ja. Mhm. Also dieses, vielleicht eine Anmerkung dazu, also unsere Kinder, die spüren das mit, was wir spüren, ja, also der Zustand unseres Nervensystems auf alle Fälle. Sie haben aber auch ihr ganz eigenes Leben. Also sie haben schon auch ihre ganz eigenen Gefühlswelten und auch völlig unabhängig davon, wie es mir gerade geht, kann mein Kind auch ganz, ganz große Emotionen erleben. Ja, da ist irgendwas nicht geglückt. Was hätte glücken sollen oder ist was passiert oder es war ein Gedanke oder plötzlich ein auftauchendes Gefühl, das sich so verselbstständigt. Unsere Kinder haben ja noch keinen Mechanismus entwickelt, ihre eigenen Emotionen selbst zu regulieren. Und das kann man auch nicht von einem Kind erwarten. Ein Dreijähriger oder eine Dreijährige weiß gar nicht, was mit ihr oder ihm geschieht, wenn diese ganz großen Emotionen plötzlich über sie oder ihn hereinbrechen. Ja, und dann ist es auch nicht die beste Wahl, das Kind dann irgendwo in die Isolation zu schicken, bis es sich wieder beruhigt hat, weil der Mechanismus ja fehlt, selbst für diese Ruhe zu sorgen. Ja, also wenn ein Kind ganz große Gefühle fühlt, dann ist es besser, ich bleib dabei mit meiner Ruhe und steig nicht in das Chaos mit ein und vor allen Dingen habe auch nicht als Lösung, dass das Kind dann isoliert wird.
Das heißt, so eine Situation, ich glaube, die kennen wir irgendwie alle, wenn das Kinderzimmer ein totales Chaos ist, dann kann das ja und das Kind da drin in seiner eigenen Welt ist und sich wunderbar wohlfühlt und das ganz arg genießt und Kind sein darf, dann ist es ja auch ein Teil des Charakters vielleicht dieses Kindes, dass dieses Chaos dazu führt, dass es ihm gut geht. Und dann muss man ja nicht mit einer bestimmten Erziehung dafür sorgen, dass es das jetzt abrupt aufräumt.
Ja.
Und ihm damit auch ein bisschen, ich sage jetzt keinen Schaden zufügt, aber ein bisschen dieses, wie du sagst, also die haben ja schon ihren eigenen Charakter, ihr eigenes Leben.
Ja. Was den Zustand des Zimmers angeht, da würde ich vielleicht auch so ein bisschen differenzieren, was so die Altersstufen angeht. Kleinen Kindern es beizubringen und sie daran teilhaben zu lassen, dass man in seiner gemeinsamen Lebensumgebung für Schönheit und Ordnung sorgt. Fühlen sich kleine Kinder total toll damit. Und wenn sie Wäsche zusammenlegen dürfen, auch wenn das dann ein Knäuel ist, der dann da halt liegt, ja, dann ist es ein Beitrag, den das Kind in diese Gemeinschaft hat leisten dürfen. Und also einer der ganz, ganz, ganz wichtigen, oftmals leider noch Geheimrezepte in der Erziehung oder im Begleiten von Kindern ist, sie einzuladen, am Erwachsenenleben teilzunehmen. Also weniger mit ihnen immer im Spiel zu sein, wobei Spielen auch wichtig ist, aber die Grundhaltung darf sein, unsere Kinder nehmen an unserem Leben teil. Und da braucht es dann auch den heiteren Abschied vom eigenen Perfektionismus. Also mit Perfektion an die eigenen Kinder heranzugehen, da tun wir uns selbst keinen Gefallen und unseren Kindern auch nicht. Also dieses Kinderzimmer und kleinen Kindern da, jeder sorgt für Ordnung, jeder sorgt dafür, dass es schön ist, wo wir gemeinsam leben. Das darf schon die Grundhaltung sein. Wenn Kinder dann größer werden, vor allen Dingen auch dann so im Teenageralter, da wo toxische Stoffe entstehen können, weil Essensteller irgendwie im Zimmer zu biologischen Experimenten mutieren, da würde ich auf alle Fälle den Schlussstrich ziehen. Ja, also vergiften soll sich keiner. Aber wie das dann aussieht, ja, also Gott sei Dank gibt es da immer eine Türe oder in den meisten Fällen eine Türe. Und dass die von beiden Seiten auf und zu geht, das hilft, wenn man das im Kopf behält.
Ich glaube, das kennt auch so jeder, dieses Mithelfen im Haushalt. Spülmaschine ausräumen, Geschirr vom Tisch wegtragen, Tisch decken. Dieses Übernehmen von Aufgaben, was macht das denn mit den Kindern?
Ja, das ist eines der ganz, ganz lebenslang kostbaren Dinge, die man seinen Kindern mitgeben kann, wenn man sie daran anleitet, dass sie ihre Aufgaben haben. Also diese sogenannten Chores im Englischen, das ist so von, und je früher wir damit beginnen, immer eben auch im Kopf behalten, dass es dann nicht perfekt ausgeführt wird, sondern dass es als Bestandteil, als wertstiftendes dem gesamten Haushalt zugutekommendem gesehen und gefühlt werden kann. Also gibt da auch eine Studie darüber, wie sich Menschen entwickeln, die zu Hause bestimmte Aufgaben als Kinder zu erfüllen hatten. Die tun sich ihr ganzes Leben lang leichter, in ihrem Berufsleben, auch in ihren sozialen Verbindungen. Es ist eine Fertigkeit, die schier unschätzbaren Wert hat. Und stärkt auch ganz enorm das Selbstvertrauen unserer Kinder.
Und das ist egal, in welchem Alter. Also ich kann auch dem Kleinkind entsprechende Aufgaben oder entsprechend es am Leben der Eltern beteiligen, in jeder Phase. Und das ist was bleibt und was ganz arg positiv ist.
Ja. Also das meinte ich auch mit dem, was ich eingangs gesagt habe, dass Kindererziehung, das lebt vom Machen. Also und ich mache als Mama und meine Kinder machen als Kinder immer an einem gemeinsamen Etwas. Also es gibt da auch so eine ganz interessante Zusammenfassung von aus kulturell unterschiedlichen familiären Strukturen, wie Kindererziehung gehandhabt wird. Und in fast allen Völkern der Welt, fast alle Völker der Welt, sprechen mit ihren Kindern viel weniger als unsere westliche Kultur. Und Duclaff, Professor Duclaff, ich weiß jetzt ihren Vornamen nicht mehr, die Dame hat es also ganz wunderbar zusammengefasst und aufgearbeitet. Und die hat das auch so erklärt, dass wir unseren Kindern in unserer westlichen Kultur und westlichen Welt permanent Aufträge erteilen. Und wir tarnen sie dann als Frage. Ja, willst nicht deine Schuhe noch aufräumen oder willst nicht mal noch Hallo sagen? Und es weiß aber jedes Kind, dass wenn man permanent in einer Auftragssituation ist, dass einem da echt die Lust vergehen kann. Es ist wie in der Arbeitspsychologie, wenn uns ständig jeder einzelne Schritt erklärt wird und immer wieder aufs Neue, irgendwann sagen wir auch, also bei aller Liebe. Und also wir sprechen zu viel und wir leben zu wenig vor. Und also so wie ich gerne hätte, wie mein Kind mit anderen Menschen kommuniziert oder in Aktion, in Interaktion geht. Ich muss es nur mitnehmen und ihm vorleben, wie es geht. Und dann das Vertrauen entwickeln, dass da schon das ein oder andere hängen geblieben ist.
Und das ist ja auch eine Form von Glück. Ich meine, das zu erleben, das zu sehen. Und das ist ja, das macht ja die Freude aus. Also ich meine, da passiert ja ganz viel. Und dann als strahlende Eltern das miterleben zu dürfen, wie das Kind da unser Leben mitlebt und vielleicht so ähnlich reagiert, wie wir das machen würden oder ganz anders und uns damit überrascht, das ist ja was Tolles.
Also, ja.
Carina, wir haben ja jetzt viel über diese Verbindung gesprochen, über das Positive mit dem kleinen Lebewesen, mit dem Kind in Verbindung bleiben. Das ist einfach ein ganz wichtiger Bestandteil.
Ja.
Und dann ist das auch ein schönes Miteinander für Kind und Eltern. Es gibt aber nichtsdestotrotz, glaube ich, immer wieder Situationen, wo auch diese Verbindung einen Bruch erleidet, also wo das gerade nicht funktioniert.
Ja.
Was kannst du uns da drüber erzählen?
Da habe ich so eine Sache, auf die würde ich da ganz gern aufmerksam machen. Und zwar hat es mit Begeisterung zu tun. Und der Christian Morgenstern hat es mal so zusammengefasst. Es gibt kaum eine größere Enttäuschung, als wenn du mit einer recht großen Freude im Herzen zu gleichgültigen Menschen kommst. Also die Begeisterung unserer Kinder, wofür sie sich gerade begeistern können, ist deren höchstes Gut in ihrer Entwicklung. Also ein Begeistertsein setzt so viele Kräfte frei, das setzt Motivation frei, das setzt Kreativität frei. Also die Begeisterung für etwas ist unendlich kostbar. Und wenn wir dann als Große, mit Gleichgültigkeit im Herzen drauf reagieren, das erzeugt einen Bruch. Und wenn man das beobachtet, ab und zu darf ich ja auch Familien ein bisschen zusehen aus Berufswegen, und manchmal passiert es einem auch direkt so beim Besuch im Freibad. Ein Kind, das gerade in seiner Begeisterung auf ein gleichgültiges Herz getroffen ist, geht von dannen wie ein Ballon, aus dem die Luft mit hoher Geschwindigkeit entweicht.
Im Grunde geht es uns Erwachsenen in so einer Situation ja auch nicht anders.
Genau, ne? Ja, ist absolut nachvollziehbar. Mhm.
Carina, gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist, was du gerne noch mitteilen wollen würdest?
Ja. Schön, dass du fragst. Also ich hab noch drei Punkte. Ja. Also ganz, obwohl ich auch gesagt habe, dass wir mit unseren Kindern zu viel reden und zu wenig vormachen, gibt es ja trotzdem gute Gelegenheiten und sinnhafte Gelegenheiten, mit unseren Kindern zu sprechen. Und da habe ich mal so einen ganz einfachen, also für mich immer gültigen Kompass, wie diese Kommunikation gestaltet ist. Also ich habe immer Wärme in meiner Stimme. Ja. Es ist eigentlich egal, ob es meine Kinder sind oder fremde Kinder oder Kinder von jemandem, den ich kenne. Es ist immer Wärme. Es ist immer begleitet von Neugierde. Ja, so eine empathische Neugierde, was denn da gerade los ist oder was heute so Tolles erlebt wurde oder woher diese verfilzten Haare kommen. Da muss ja eine Wahnsinnsgeschichte dahinter stecken. Also Neugierde. Und dann ist es auch ein... wenn wir in einen Austausch kommen, das Kind und ich, es wirklich verstehen wollen, wie die Perspektive ist oder was waren an dem Nachmittag mit der Oma denn so lustig? Und dann kommen Dinge dabei raus, mit denen hätte ich nie gerechnet. Und das dann verstehen, warum das lustig war oder was da dran so toll war. Und der letzte Punkt auf meiner Kompassscheibe ist, mit so einem offenen Geist und einem offenen Herz an dieses Gespräch herangehen. Und ich glaube, also das funktioniert in den allermeisten Fällen ganz hervorragend. Es hat vor allen Dingen auch bei meinen Kindern immer sehr gut funktioniert. Und bis zum heutigen Tag. Mhm. Also das ist mal der eine Punkt. Dann einen zweiten Punkt, den ich auch ganz gerne noch anbringen möchte, ist, also wenn wir mit unseren Kindern, deren Erlebniswelt, wir laden sie in unser Leben ein und wir entwickeln uns ja miteinander. Und dann kommt so diese Zeit, wo unsere Kinder uns immer weniger brauchen. Und wir in unsere Lebensmitte hineinwandern. Ja? Und diese Midlife, die wird ja ganz oft irgendwie gleich mit einer Krise in Verbindung gebracht. Und das, also das finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Umgang mit unseren Früchtchen, weil wenn unsere Kinder in diese Jugendalter, Teenagerphase kommen, dann ist deren Hauptaufgabe, sich in ihrer eigenen Autonomie ihre Identität zu entwickeln. Das können wir nicht mehr so begleiten. Und auch alles, was wir da versuchen, um das irgendwie festzuhalten, erzeugt eigentlich genau das, was dann am meisten wehtut. Das erhöht die Rebellion und vergrößert eigentlich so diese die Vehemenz, mit der unsere Kinder sich dann da auch von uns wegbewegen. Ja, Autonomie heißt ja, ich mach's selbst. Und mit unserer eigenen, also als Eltern, als Erwachsene, unsere eigene Lebensmitte erfordert von uns auch einen Entwicklungsschritt, über den wir ganz wenig sprechen. Der wird dann nur so mehr so, da lacht man dann drüber, über diese Midlife-Crisis, und dann kauft man sich einen Sportwagen oder kündigt seinen Job oder lässt sich am Pferdeschwanz wachsen oder so. Und das sind so Dinge, die uns irgendwo ein bisschen erheitern. Aber dahinter steckt eine Aufgabe, die wir alle Erwachsenen erfüllen müssen. Wir müssen in dieser Phase der Frage nachgehen, was will denn unsere Seele? Also all die Zeit davor war die große Frage, was will die Welt von mir? Ja, also was wollen meine Eltern von mir als Kind? Was wollen meine Freunde? Was will mein Arbeitgeber von mir? Was will mein Professor von mir? Es ist so, was wollen die anderen? Und dann kommt dieser Lebensabschnitt, in dem wir uns befinden, wenn meistens unsere Kinder in ihr junges Erwachsenenleben hineingehen, ist, was will eigentlich so meine Psyche von mir? Was ist der Grund meiner Existenz? Und ich bin der Meinung, da haben uns die Götter echt was geschenkt, weil wir im Zusehen, wie unsere Kinder ihre eigene Identität entwickeln, dürfen wir einen ganz, ganz neuen und ehrlichen Blick und mit ganz viel Schöpfens- und Erschaffenskraft unseren eigenen, was unsere Seele und Psyche will, dem nachgehen. Und da habe ich vor Jahren, habe ich in einem Interview mit Susan Sarandon, habe ich sie mal reden hören und mir gedacht, wow. Also sie hat da so gemeint, das Schlimmste, was wir unseren Kindern antun können, ist, dass wir uns selbst aufgeben für sie. Und da musste ich einfach auch dran denken, das ist so, da hat sie zu 100% recht. Unsere Kinder können das überhaupt gar nicht aushalten, wenn wir uns selbst aufgeben für sie und dann, also im schlimmsten Fall, auch noch unsere eigenen Wünsche und Träume in sie hinein projizieren und dann versuchen, ihr Leben dementsprechend zu formen und gestalten. Da kann nur Rebellion dabei rauskommen. Und das war jetzt auch mein dritter Punkt.
Sehr schön. Danke für diesen Exkurs. Finde ich sehr hilfreich und ja, das mal zu hören, sehr, sehr interessant.
Vielen Dank.
Liebe Carina, wir kommen zu unserem Ritual, wie am Ende einer jeden Folge. Ich suche ein Wort aus unserem Brockhaus und bin schon sehr gespannt, was ich hier antreffe.
Jawohl.
Das Wort, was ich aufgeschlagen habe, nennt sich Fleißmedaille.
Fleißmedaille. Oh ja, das ist ja auch so eine Entwicklung. Ich bin ja ganz ehrfürchtig, was das betagte Alter deines Brockhauses hier angeht. Ich übertrage es mal in unsere moderne Zeit, nicht wissend, ob die Fleißmedaille in deinem Brockhaus auch das bedeutet, aber ich übersetze es für mich in den Pokal, den man bekommt, einfach schon fürs Dabeisein. Und das ist ja etwas, also was unsere Kinder lernen, das ja mittlerweile schon fürs Dabeisein, gibt es immer eine Urkunde, gibt eine Medaille, gibt einen Pokal, weil man niemanden mehr enttäuschen will oder weil man auch nicht dieses Gefühl herstellen will, dass nur der erste Platz was wert ist. Und da finde ich prinzipiell sehr viel Richtiges. Also wenn Kinder im Sport aktiv sind, ich finde so dieses, was immer die höchste Auszeichnung verdient, ist das Fairsein im Sport, die Hilfsbereitschaft, das etwas, was ein Miteinander fördert. Das wäre so meine Idee. Ja. Aber da, wenn ich auf einem Fußballplatz in unserer Gegend stehe, da würde ich damit, glaube ich, ein bisschen alleine dastehen. Die Fleißmedaille ist auf der anderen Seite auch etwas Bedenkliches, weil wir unseren Kindern damit signalisieren, dass das Ergebnis immer das Wichtigste ist. Dabei ist der Prozess das, was zählt. Und also daher mit der Fleißmedaille hat sie wie jede Medaille zwei Seiten, aber ein wichtiger Bestandteil, in wie wir unsere Früchtchen groß kriegen.
Liebe Carina, vielen Dank für diese wunderbaren Einblicke zum Thema Früchtchen. Danke an alle, die unseren Podcast Körner samt Sofa hören, ihn weiterempfehlen, hoffentlich auch ganz arg gerne teilen und unsere Website körnersamtsofa.de auch gerne besuchen und da ihr Glück finden und teilen. Vielen Dank.
Danke.